Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld und einer Mauer. Hallo Matthias.
Ja genau, die es zu überklettern gilt oder galt.
Thema heute der Mauerbau, mit dem die DDR behauptet hat, den Faschismus draußen zu halten. Tatsächlich hat sie aber einfach nur ihre eigenen Leute eingesperrt. Warum hat sie DDR überhaupt gegeben?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage.
Und fast als hätten wir es vorher abgesprochen. Ne?
Ja, haben wir ja gar nicht. Aber das ist trotzdem eine gute Frage, weil ich habe mich nämlich auch immer so, als ich mich damit beschäftigt habe und mit, wir machen ja gemeinsam ein Projekt mit der Stiftung Berliner Mauer. Das hat jetzt gerade die erste Folge gegeben, 6 Podcast-Folgen. Kann man bei denen auf der Homepage sehen und wir werden noch mal extra drüber reden. Aber die Frage, warum es die DDR gegeben hat, die ist natürlich entschieden worden, als der Krieg noch, ich sag mal, das böse Wort tobte. Das ist nicht das richtige Wort, aber mir fällt nichts Besseres ein gerade. Und die Alliierten sich zu verschiedenen Konferenzen getroffen haben und dabei eben beschlossen haben, die Bundesrepublik bzw. das damalige Deutsche Reich aufzuteilen, zu verkleinern und aufzuteilen und zu besetzen und in verschiedene Zonen sich immer abzugrenzen. Das aber erklärt immer noch nicht, warum es dann dazu DDR gekommen ist, sondern dazu muss man wissen, dass der heiße Krieg war noch nicht zu Ende, hat der Kalte Krieg eigentlich schon begonnen.
Ach komm, echt? Ich dachte, okay.
Weil Churchill in den Konferenzen schon gesehen hat, also Churchill war damals britischer Premierminister, Winston Churchill, der Typ, der mit dem V-Zeichen durch die Gegend rannte und immer sagte, no sports.
Ja.
Und immer Zigarren rauchte. Und der Typ hat also erzählt, dass der eigentliche Gegner tatsächlich Stalin ist. Weil dort hat er gesehen, dass also der ideologische Gegensatz zwischen den westlichen Demokratien und der kommunistischen Idee, für die Stalin stand, so unüberbrückbar ist und dass Stalin auch schon während des Krieges durchaus aggressive und hegemoniale Vorstellungen entwickelt hat. Und Churchill schon relativ schnell klar war, dass wenn Deutschland besiegt sein würde, der nächste Gegner sozusagen die kommunistische Welt beziehungsweise als Person dann eben Stalin sein würde. Aber solange der Faschismus noch da war, solange Hitler am Start war und solange dieser Zweite Weltkrieg eben noch nicht beendet war, hat er sozusagen eine Liaison begonnen mit Stalin, weil es gar nicht anders ging, weil Deutschland musste von zwei Seiten angegriffen werden, also aus dem Osten mit der Roten Armee Stalins und aus dem Westen und aus der Luft mit den westlichen Alliierten. Also anders wäre das, wäre der Krieg nicht erfolgreich beendet gewesen. So, und dann gibt es Verhandlungen in Potsdam und anderswo. Und sie beschließen, also wir bauen diese 4 Besatzungszonen auf, wir geben auch Frankreich einen Teil, obwohl Frankreich eigentlich gar nicht aktiv im Krieg gegen Deutschland gekämpft hat, nicht konnte, weil es besetzt war. Das war aber sehr geschickt gemacht von Charles de Gaulle, der das also eingefädelt hat, sage ich mal.
Ich musste immer an den Kabarettisten Dietmar Wischmeier denken, der mal eine Typologie unserer europäischen Nachbarn gemacht hat und sagte, der Franzos hat noch jeden Krieg verloren, fühlt sich aber stets wie der Sieger.
Ja, lassen wir das jetzt mal außen vor, das kann man natürlich, also. So, und dann haben die das also gemacht, haben es also sozusagen besetzt und haben ihre eigenen Verwaltungsstrukturen aufgebaut. Und dann hat Stalin eine Idee entwickelt, die er sozusagen abgekupfert hat und umgekehrt hat aus den Verhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Denn damals wurde sozusagen ein Cordon sanitaire gebildet mit lauter kleinen Pufferstaaten, die sich aus den großen Vielvölkerstaaten entwickelt haben. Also Österreich, Ungarn wurde zerschlagen, das große Deutsche Reich wurde verkleinert und der Balkan wurde neu sortiert. Da wurden lauter neuere Staaten gegründet und gebildet. Und jetzt hat Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, ich will auch so eine Art Sicherheitsgürtel um die Sowjetunion haben, weil ich auf jeden Fall für alle Zeiten verhindern will, dass ich noch einmal von faschistischen Armeen überfallen werde. Und dieser Cordon Sanitaire, der schloss sogar Italien ein. Also der wollte im Grunde genommen auch Italien unter kommunistische Herrschaft bringen. Und was er dann bekommen hat, sozusagen, ist das, was für die Älteren unter uns bis 1989 hinter dem Eisernen Vorhang war, also alle osteuropäischen Länder mit einer Grenzlinie zwischen, ich sag mal, Polen, Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei und so weiter, also so diese Linie zu Deutschland. Mhm. Das war auf der anderen Seite östlich, also Gegner im Kalten Krieg. Und jetzt kommt die Frage, Stalin war eine lange Zeit offen und hat gesagt, okay, wir können uns überlegen, Deutschland wieder zu vereinigen, dann allerdings unter sozialistischen Vorzeichen. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen mehr, dann habe ich ja schon die Grenze zu Frankreich, wo mein Imperium endet. Oder, das hat sich dann alsbald herausgestellt, dass das eine andere Variante ist, die auch immer von Ulbricht schon und von den führenden DDR-Leuten favorisiert wurde. Wir bauen in der sowjetischen Besatzungszone, in der sogenannten Ostzone, ein System auf, das in Richtung Sozialismus geht. Dazu gehört Bodenreform, dazu gehört relativ bald landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, dazu gehört staatliche Infiltration von Jugendlichen über die Freie Deutsche Jugend und so weiter. Also all solche Dinge, die dazu notwendig sind im Sinne von Stalin, und die werden eben aufgebaut. Und auf der anderen Seite, also in den drei westlichen Besatzungszonen, passiert genau das Gegenteil. Die wollen auch, dass ihre Zonen sozusagen in diese westliche Welt integriert wird. Also Franzosen, Engländer und Amerikaner haben gesagt, wir brauchen die Deutschen West in unseren drei Zonen, in den berühmten Tri-Zonen, in der berühmten Tri-Zone.
Die Eingeborenen von Tritsonesien. Ne?
Genau, wir brauchen diese Leute sozusagen als Front, in Anführungsstrichen Frontstaat, mit direkter Kampflinie zum Gegner im Kalten Krieg, also zur Sowjetunion beziehungsweise zu den Staaten, die dann an der Grenze zwischen den drei Westzonen und eben der DDR beziehungsweise Tschechoslowakei und so weiter gelegen haben. So, und das ist die eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung ist, man hatte von vornherein beschlossen, Deutschland und vor allem auch Berlin als Ganzes gemeinsam zu verwalten. Dazu gab es den berühmten Alliierten Kontrollrat. Und dieser Alliierte Kontrollrat, der hat, glaube ich, einmal oder zweimal getagt. Da haben die sich derartig in die Wolle gekriegt, dass sie gesagt haben, das hat ja keinen Sinn. So, aber der hat im Übrigen das nur so nebenbei gesagt, bis 1990 existiert.
Ach komm, sag mal, warum hat Ulbricht den Westen so abgelehnt?
Naja, Ulbricht war ein alter Kommunist, der geflohen ist vor den Nazis, der im Reichstag schon solche Reden geschwungen hat, der Mitglied der KPD war, der nach Moskau ins Exil gegangen ist, dort die stalinistischen Säuberungen überlebt hat.
Das heißt, er war auf seine Weise gehirngewaschen, wenn man so will. Also er konnte sich gar nicht vorstellen, dass der Westen die bessere Variante ist.
Sturer Bock und
okay. Alles klar.
Nein, der wird als herrisch und stur und starrsinnig und aggressiv und herrisch beschrieben. Und wenn der am Start war, dann hattest du keine Chance. Man kann sehr schnell sehen, ab 1946, 47 beginnen sozusagen die gegenläufigen Entwicklungen und man bereitet sich vor, in Europa in der Mitte eine Linie zu ziehen. Das war der Iron Curtain, also der eiserne Vorhang. Das ist ein Begriff von Churchill, der sich dann senkt. Und jetzt hast du auf beiden Seiten dieses Vorhangs Deutsche, die zu den besten und wichtigsten Vasallen ihrer ehemaligen Kriegsgegner werden. Ja, also die Bundesrepublik dann später ist der wichtigste Partner für die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Übrigen jetzt ja gerade wieder. Also auch die Amerikaner unter Joe Biden sagen, dass also der wichtigste Verbündete die Bundesrepublik ist. Und auf der anderen Seite der DDR, das war so ein bisschen komplizierter, das war jetzt nicht der allerwichtigste Verbündete, aber eben einer der wichtigen, weil auch andere Staaten in der relativen Nähe zum, ich sag mal, Klassenfeind gewohnt und gelebt haben. Insofern musste Stalin beziehungsweise später auch Churchill eben dafür Sorge tragen, dass diese Staaten mit der direkten Inansichtnahme, was im Westen alles möglich ist, also vom Konsum her, vom Aufbau nach dem Krieg her und so weiter, also die mussten sozusagen besonders gepampert werden und die mussten auch besonders begleitet werden. Und da kommt eben ins Spiel, dass Ulbricht sich das insbesondere gegenüber Chruschtschow nicht hat bieten lassen. Also Ulbricht hat es tatsächlich hinbekommen, den Schwanz mit dem Hund wedeln zu lassen und hat also viele Dinge durchgedrückt oder dafür gesorgt, dass es so wird, die eigentlich gar nicht so im ersten Sinne von Chruschtschow gewesen sind. wo sie gleich waren oder wo sie gesagt haben, das ist richtig, war, dass es eine sozialistische Grundordnung gibt. Also weil beide der Überzeugung waren, wir müssen den Kapitalismus zerschlagen, weil das die eigentliche Ursache ist von faschistischen Ideen und die Grundlage von Imperialismus und Überfallkriegen etc. etc. Insofern, das war sozusagen die gemeinsame Grundüberzeugung.
Erzählst du mir gerade, dass Ulbricht der härtere Hardliner, also härter war als Chruschtschow?
Ja, absolut.
Ist ja ein Ding.
Ja, also man darf das nicht unterschätzen. Der Mann mit der piepsigen Stimme, der hat im Hintergrund die Strippen gezogen und er hat natürlich, er konnte nicht die Sowjetunion, ich sag mal jetzt, determinieren und sagen, ihr macht jetzt das und das. Aber er hat viele Dinge im Stillschweigen doch gemacht. Ein Beispiel, als Stalin gestorben ist, 1953 im März, beginnt so ganz allmählich eine Art Tauwetterperiode, also man nennt das dann so, wo nicht mehr so ganz schlimme stalinistische Säuberungen gemacht werden. Es beginnt ein neuer Kurs, der auch so heißt und der so ein bisschen mehr darauf hinauslaufen sollte, ich sag mal, was später Gorbatschow gemacht hat, also mehr Konsumgüterproduktion, etwas liberalere Vorstellung in der Gesellschaftspolitik, ein bisschen mehr Zulassen von Privateigentum. Das hat Ulbricht komplett abgelehnt und hat den Kurs weiterverfahren, den Aufbau zum Sozialismus, so hieß das. Und später hieß es der planmäßige Aufbau des Sozialismus, also 5-Jahrespläne und wir wissen genau, wie lange die Sonne scheint. Also da hat er sich einfach, das hat er nicht mitgemacht. Die anderen Staaten haben liberalisiert, aber die DDR nicht. Es gab deutliche Hinweise, dass die Sowjetunion, nachdem sie so einen Stalin entzaubert hatten, sehr gegen Personenkult waren. Und Ulbricht hat das aber, das störte den nicht. Da war weiter Personenkult und er war so der unumstrittene Macher. Und das konnte man eben auch sehen, dass die berühmte Rede von Chruschtschow am 20. Parteitag Februar 1956, wo also die Verbrechen Stalins aufgelistet wurden und wo gesagt wurde, ihr seht jetzt mal, wohin das führt, wenn man diesen Personenkult macht. Und insofern hätte ja sozusagen der gesamte Ostblock darauf schwenken müssen, was ja auch passiert ist. Also in Polen hat es Aufstände gegeben und Rufe nach Befreiung. Es hat in Ungarn hat es den Aufstand gegeben, der dann unterdrückt werden musste und so weiter. Also es hat überall Bewegung gegeben, nur nicht in der DDR. Da war nach dem Aufstand von 1953 Totenstille. Die Leute haben mit den Füßen abgestimmt und haben das Land verlassen. Aber Ulbricht hat eben keinen Zentimeter nachgegeben, sondern ganz im Gegenteil. Er hat die LPGs durchgesetzt, er hat die Bodenreform weitergemacht, er hat die Gründe der Verärgerung der Leute nicht beseitigt, sondern er hat einfach stur weitergemacht. Und insofern war klar, die DDR, das Projekt DDR mit der sozialistischen Grundordnung und dem sozialistischen Gesellschaftsprinzip, das ich jetzt gar nicht bewerten möchte, aber das ist vorbei. Das funktioniert nicht, weil die Leute sich von diesem System abwenden und zwar in großer Zahl, mit Millionen Zahlen. Und Ulbricht hat mehrfach schon seit Mitte, Ende der 50er Jahre darauf hingewiesen, dass der Ostblock in irgendeiner Form eine Abschottung bräuchte, weil es sagte, wir verlieren Facharbeiter, wir verlieren Ärzte, wir verlieren Lehrer, wir sind in vielen Produktionsstätten nicht mehr in der Lage, unsere Produktionskapazitäten auszuführen. Und damit kommt es im Comic-Con, also das war das Gegenstück zur EWG, zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, das war ja nicht, da wurde ja nicht bezahlt, sondern wurde getauscht.
Ja.
Ja,
es hatten war die, tauschen. Hatten die denn wenigstens eine Abrechnungseinheit, nach der die getauscht haben? Oder haben die einfach gesagt, so, du kriegst das, okay.
Ach, die haben gesagt, die werden das schon haben. Die werden gesagt, du kriegst von mir Weizen für, ich sag mal, den Betrag von 1 Million Rubel. Mhm. Und dafür lieferst du mir für den gleichen Betrag Traktoren. Ja. Irgendwie sowas. So, wenn aber jetzt die eine Seite sagt, ja, ich liefere die Traktoren, dafür kriege ich den Weizen, aber die können die Traktoren nicht bauen, weil ihnen die Schrauben dazu fehlen, dann bricht dieses System in sich zusammen und die einzigen, die immer bezahlt haben, waren die Sowjetunion. Die haben tatsächlich sehr viel Geld in die DDR gesteckt, um sie einfach am Leben zu halten, weil sie natürlich genau wussten, Chruschtschow auch, wenn die DDR fällt, Das ist das, was dann später die berühmte Domino-Theorie wurde. Das ist ein Stein, der alle anderen mitreißt. Also musste
stellt das stellt sich raus, Polen ist zuerst gefallen. Ne?
Ja, das war dann viel später. Aber ja. Aber das ist, also von der Ideologie her und von der Logik her ist das richtig. Also wenn man denn schon sowas macht, dann muss man irgendwie auch sagen, okay, also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute eben bleiben. Und das geht nur, wenn wir, ich sag mal, das Leben attraktiver machen. Und jetzt sage ich mal ein paar Zahlen. Also wir haben eben schon den Volksaufstand vom Juni 1953 genannt. Vorher, im Jahr 1952, haben 182.000 Menschen die DDR verlassen. Das war kein ganz großes Problem. Die konnten über die Sektorengrenzen gehen innerhalb Berlins. Und dann waren sie in West-Berlin. Und wenn sie weitergehen wollten, oder von der anderen Seite, sie konnten auch im Außenring, am Berliner Außenring, über die Übergänge gehen. Also das war alles zwar schon bewacht und da wurde auch geguckt, aber es wurde nicht verhindert. Und nach dem Juni-Aufstand im Jahr 1953 waren es 331.000. Das heißt, 150.000 Leute mehr, die wegen dieses...
100% mehr vor allen Dingen fast.
Ja, fast 100%, genau, mehr, die das Land zusätzlich noch verlassen haben. Und wenn du jetzt mal rechnest, von 1954 bis 1961, also in 7 Jahren, haben 1,7 Millionen Menschen das Land verlassen. So, und damit steht das Land vor einem Maximalproblem, weil das ist...
10% der Bevölkerung, ja.
Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Und außerdem ist es eben so, dass nicht diejenigen das Land verlassen, die keine Chance haben, sondern diejenigen verlassen das Land, die eine gute Ausbildung haben.
Ja, die gehen immer zuerst, ja.
In Westen gute Jobs haben. Und das wiederum hat dann Ulbricht zu einer Propagandaschlacht genutzt und hat gesagt, der Westen schickt Agent Provocateur und Lockvögel, die unsere guten Leute rüberlocken für viel Geld. Und das ist Menschenhandel. Das sind im Grunde genommen Menschenhändler, kapitalistische Dreckschweine, die unser Land kaputt machen.
Hat er das wiederum selbst geglaubt oder war er sich im Klaren darüber, dass das nur...
Ganz sicher. Ganz sicher. Es gab auch tatsächlich...
Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Laden ein Scheißladen ist.
Nein, krass. Das konnte er sich nicht vorstellen, aber das kannst du sowieso nicht verstehen und ich auch nicht, weil wenn du den Faschismus erlebt hättest, und da wäre ich wahrscheinlich an Ulbrichts Seite gewesen, ehrlich gesagt, ja. Also wenn ich 1945 aus irgendeiner Ruine herausgekrochen wäre, hätte ich auch gesagt, so Leute, jetzt muss es aber anders werden und zwar komplett anders. Ja. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, diese verfluchten Junker, diese verfluchten Großgrundbesitzer, diese ganzen ostelbischen Arschgeigen, die uns also in die Kacke geritten haben, mit Verlaub, die müssen wir jetzt ich nehme jetzt ein anderes Wort, die müssen wir jetzt klein halten. Ja. So. Und da wäre ich vermutlich auch auf die Idee gekommen, dass das, wie sie es gemacht haben, eine gute Möglichkeit ist. Also alles über 100 Hektar wird enteignet. Wir geben das irgendwelchen landlosen Bauern, die können dann ihren Acker damit bestellen und dann haben die zumal was zu essen. So. Was ich wahrscheinlich auch gemacht hätte, ist wahllos Leute damit versorgt, die sich einfach bei mir gemeldet hätten. Das hätten auch Städter sein können, Leute, die überhaupt keine Ahnung von Landwirtschaft haben, die einfach sagen, das ist eine Chance, das kriege ich schon hin, das lerne ich und dann mache ich das. So, und deswegen hat es so viele auch intelligente Westmenschen gegeben, oder Leute, die aus der ganzen Welt in die DDR zurückgekommen sind. Also ich sag mal, Bertolt Brecht war so einer, der gesagt hat, das Prinzip ist richtig. Wir müssen das so machen. Als Konsequenz aus dem, was davor war. Und wenn man das nicht sozusagen mit im Kopf hat, dann versteht man auch, glaube ich, gar nicht, warum die DDR sich moralisch überlegen fühlte. Weil nämlich im Gegensatz dazu im Westen die drei Westzonen den Auftrag bekommen haben nach der Londoner Außenministerkonferenz, ihr baut jetzt eine Regierung auf. Also ihr schreibt jetzt eine Verfassung, da muss das und das drinstehen und dann machen wir das. Das heißt, das war im Grunde genommen aufgepfropft von oben. Das war es in gewisser Weise in der DDR auch, von der Sowjetunion. Aber da war sozusagen Aufbruch und neue Stimmung und wir machen das. Bei uns war es ein weiter so. Und was bei uns auch war, und das ist da wirklich ein, das muss man einfach festhalten, wir haben keine Probleme gehabt, alte Nazis wieder einzustellen.
Ja.
Und zwar in großer Zahl. In
aber der hat das in der DDR denn funktioniert, sie nicht einzustellen oder haben sie es nur nicht sagen, zugegeben?
Nein, ich wollte gerade sagen. Also wir haben das in größerer Zahl gemacht. Ja. In der DDR wurde es auch gemacht, aber nicht in dem Umfang. Und was die DDR wirklich sehr konsequent gemacht hat, sie haben diese ganzen Nazis abgeschoben, nämlich zu uns.
Ah.
Und damit hatten wir sie alle am Hals und mussten irgendwas machen und haben nichts gemacht. Das muss man wirklich einfach sagen. Die Bundesrepublik steht auf den Schultern von alten Nazis. Und also wenn man jetzt die gesamte Geschichte nimmt, uns jetzt nicht wörtlich nimmt. Und deswegen haben die sich in die Propagandaschlacht geschmissen und haben gesagt, die Leute werden schon verstehen, was wir sagen, weil wir ja damit Recht haben. Aber sie haben eben nicht bedacht, und sie hätten mal ihren Bertolt Brecht lesen können, der hätte mich gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Mhm. Und ja, wenn du Fressen jetzt mal weiterlegst als die Grundnahrungsmittel, sondern auch Wohnen und Privatsphäre etc., dann war das nicht vorhanden in der DDR. Und dadurch, dass Ulbricht in den Anfangsjahren immer weiter Repressionen gemacht hat, anstatt, ich sag mal, auch Tauwetter, ist die Zahl der Flüchtlinge immer weiter gestiegen. Es waren insgesamt hinterher knapp 3 Millionen, die also von 46 oder 45 bis 61 das Land verlassen haben. Ja. Und damit stehst du vor einem wirklich großen Problem. Und dann gibt es noch so kleinere Dinge, die aber auch großen Unmut hervorgerufen haben. Es gab Hunderttausende von Grenzgängern. Das waren Menschen, die im West-Berlin oder im Westen gearbeitet haben,
ja,
und das im Osten gelebt haben. Ja. Die haben im Westen Höllenkohle verdient, ja, für damalige Verhältnisse, und haben dann für 1,20 den Quadratmeter in Ost-Berlin gelebt.
Ja, ich popel ja gerade Töne für dieses Projekt, also O-Töne, ja, von damals für dieses Projekt mit der Mauerstiftung zusammen. Und da gibt's wirklich ganz, ganz heftige auch Propagandaschlachten. Also Karl Eduard von Schnitzler, ja, der damals schon die Grenzgänger wirklich verteufelt hat, wie nur was, dass sie sich gut gehen lassen auf Kosten des Sozialismus, aber ja, nicht, genau, beitragen wollen und so. Also ja, irre, ja, ja.
Genau. So, und diese Probleme häufeln sich auf, ja, ja. Und Ulbricht belatscht immer den Khrushchev, jetzt lass mich doch mal meine Mauer bauen oder lass mich irgendwie abschotten. Er hatte vielleicht nicht von Anfang an sofort so eine gigantische Mauer im Sinn, aber jedenfalls starke Kontrollen, Einreisebeschränkungen und so weiter. Das hat er sicherlich im Kopf gehabt. Und Khrushchev hatte aber eine andere Idee. Also Khrushchev war ja dann der zweite Mann im Kalten Krieg gegenüber dem amerikanischen Präsidenten. Der war bis 1959 der Weltkriegsgeneral Eisenhower. Und der Eisenhower hat einfach diesen Khrushchev, der hat ihn gar nicht ernst genommen. Das war für den natürlich ein politischer Gegner, aber der hat sich nicht mit dem getroffen und gar nichts. Weil Khrushchev wollte letztendlich die Amerikaner vom europäischen Kontinent verdrängen. Er möchte, am liebsten hat er gesagt, okay, Amerika den Amerikanern, das ist ja der alte Spruch von 1823, und warum sind die eigentlich hier in Europa?
Amerika den Amerikanern und Europa den Russen. Ne?
So. Genau, sozusagen so. Und dann hat er, das steckte dahinter, oder das war so sein Ziel. Und dann hat er gesagt, okay, das kriege ich am allerersten hin, indem ich sage, wir bauen jetzt 3 Deutschländer. 3 Stück. Erstens die DDR. Okay. Zweitens die Bundesrepublik Deutschland. Okay. Und drittens die freie Stadt Berlin. Und diese freie Stadt Berlin heißt frei, weil sie frei von alliierten Besatzern ist, und zwar von allen. Und sie gehört weder zur Bundesrepublik noch zur DDR. Liegt aber natürlich inmitten Brandenburgs, also in der DDR. Und auf diese Schleimspur ist der Westen nicht gegangen. In Sonderheit Konrad Adenauer, der immer sagt, das Regime von Pankow. Ja.
Gesteuert von der Sowjetunion.
Ja, genau. Wir wählen die Freiheit.
Genau.
Das wurde alles abgelehnt, und Khrushchev hat dann Ultimatum gemacht, 1958-59, hat also gesagt, wenn ihr das nicht mit uns macht, ihr Amerikaner und ihr Westalliierten, dann wird die Sowjetunion einseitig die DDR anerkennen und ihr die Kontrolle über sämtliche Zufahrtswege zu West-Berlin übergeben. Und dann wäre West-Berlin tatsächlich ich sag mal, unkontrolliert in der Hand der DDR gewesen. Mhm. So, und dann haben der Westen gesagt, wisst ihr was, jetzt ist der Typ, der springt da schon wieder rum und kloppt mit seinen Schuhen auf dem Pult rum. Das hat er gemacht bei den Vereinten Nationen. Wir müssen jetzt mit dem irgendwie reden, und wir machen eine Konferenz, mal Außenministerkonferenz, und dann gucken wir mal und bla bla bla. Also es wurde dann eine Konferenz gemacht und weil diese Konferenz am Horizont erschien, hat also Chruschtschow ganz zum Entsetzen von Ulbricht sein Ultimatum zurückgezogen und hat gesagt, nein, es geht um die viel größere Sache, nämlich um den Rückzug der Amerikaner und überhaupt und die strategische Dominanz der Sowjetunion in Europa. Derweil die Leute immer weiter die DDR verlassen haben und auch bei dieser Außenministerkonferenz kam also nichts Vernünftiges bei raus, weil natürlich der Westen in keinster Weise in irgendeiner Form die Idee hatte, ihm entgegenzukommen. Insofern war da nichts zu machen. Mhm. Und der letzte Versuch, also da muss man noch sagen, es gibt im November 1960 in den Vereinigten Staaten eine Präsidentschaftswahl. Es treten an Richard Nixon gegen John F. Kennedy. John F. Kennedy gewinnt mit hauchdünnem Vorsprung und ist in Augen Chruschtschows ein politisches Leichtgewicht, ein Nobody, ein junger Mann, der kriegt jetzt mal eins auf die Nuss. Und dieses auf die Nuss kriegen sollte stattfinden in Wien am 3. und 4. Juni 1961 auf Vermittlung von Bruno Kreisky, der damals österreichischer Bundeskanzler war. Und in diesem Treffen in Wien geht Chruschtschow Kennedy an in der Form, dass er sagt, ihr sollt jetzt endlich aus West-Berlin verschwinden, damit wir Berlin wiedervereinigen und die Deutschen wiedervereinigen können und wir dort sozusagen eine neutrale Zone inmitten Europas etablieren können. Und dann hat Kennedy ihm geantwortet, Liebelein, das werden wir nicht tun. Im Gegenteil, wir werden unsere Truppen in West-Berlin und in Deutschland etwas verstärken und wir werden unsere Ausgaben für Militär in Europa erhöhen. Das heißt, er lehnte den Abzug der Amerikaner aus West-Berlin und aus Europa oder aus Deutschland ab. Und damit war klar, auch für Chruschtschow, der Plan, den ich habe, der geht nicht auf. Also die Amerikaner gehen nicht. Und wir sehen gleichzeitig, also es war natürlich klar, dass jeder hat mitbekommen, dass die zwei sich treffen. Jeder konnte sich ausmalen, dass die zwei über Berlin und Deutschland reden. Derweil die Flüchtlingszahlen in die Höhe schossen.
Warum hat Kennedy das gemacht? Er hätte das doch eigentlich gar nicht machen müssen. Er hätte sagen können, so, wir haben die Nazis, haben wir platt gehauen, damit ist die Gefahr gebannt, wir ziehen uns jetzt wieder zurück.
Das ist kalter Krieg. Du gibst dem Gegner keinen Zentimeter Platz, keinen einzigen. Weder in Afrika, noch in Asien, noch in Europa. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, natürlich sind die Amerikaner mit den Westalliierten zusammen gewesen und Frankreich und England hatten überhaupt kein Interesse daran, dass die Amerikaner verschwinden, die Deutschen im Übrigen auch nicht in Westdeutschland. Das heißt, der ist natürlich vorher gebrieft worden und man hat ihm gesagt, mach das bloß nicht. Und insofern, er ist ja hinterher auch dann mit dem berühmten Satz nach Berlin gekommen, ich bin ein Berliner, ja, und hat dann auch gezeigt, okay, auch emotional sozusagen bin ich dabei, gleichwohl man auch bei Kennedy immer sagen muss, das war auch alles ziemlich genau geplant. Also er ist ich weiß nicht, er sieht immer so emotional aus und er war bestimmt auch emotional, aber im politischen Kalkül war er sicherlich nicht. Und das, was er da gemacht hat mit Chruschtschow, war einfach, ich halte dagegen, ich bin ein starker Präsident, ich bin gerade frisch im Amt, aber du kannst mir jetzt hier nicht so blöd kommen. Also all das wird eine Rolle gespielt haben und Chruschtschow war tatsächlich ziemlich frustriert. Also er hatte es nicht gedacht, dass er so ein massives No da kriegt und insofern war dann klar, jetzt muss irgendwas passieren. Und dann geht es relativ zügig. Ulbricht kommt 4 Wochen später ungefähr nach Moskau. Und dort gibt es dann mehrere intensive Gespräche. Und er fährt nach Hause. Anfang August war das dann 1961, dass eine Mauer gebaut werden kann und dass er die Abschottung machen kann. Und dann gehen die Planungen, die es natürlich vorher schon gegeben hat, die auch schon alle fertig waren, gehen dann sozusagen in die Mache und werden dann 12 Tage später umgesetzt, nämlich am 13. August. Und jetzt fragt natürlich jeder sich, wieso, der hat da schon am 15. Juni diese berühmt-berüchtigte Pressekonferenz gegeben, genau, wo die Kollegin Dorher von der Frankfurter Rundschau fragt, ob jemand die Absicht hat, eine Mauer zu bauen. Er sagt, nein, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Die Frau Dorher hat gar nicht gefragt nach der Mauer, sondern er hat gesagt, niemand hat die
Absicht, eine Mauer zu bauen. Genau, das war so ein überspezifisches Dementi. Sie hatte irgendwie
nur gesagt, und damit hat er sich selbst
verraten. Kann das sein, hat ihr da irgendwas Komisches plant? Genau. Ich verstehe Ihre Frage so.
Genau.
Idiot. Ja. Was ein Idiot, ey. Aber was ja eigentlich noch viel faszinierender ist, es kommt so ein überspezifisches Dementi, im Grunde 4 Wochen vorher.
Ja.
Und also eigentlich würde man ja erwarten, dass jeder, der das mitkriegt, sofort die Koffer packt und abhaut.
Ja, das haben auch viele gemacht.
Okay. Aber es sind halt auch sehr
viele. Nee, es haben viele gemacht. Ja, natürlich, was willst du machen? Also du hörst das und du siehst, okay, da kannst du dran fühlen. Also und wer aufgeweckt in der DDR gelebt hat zu der Zeit, der hat ja die Spitzfindigkeiten zwischen den Zeilen sehr schnell erkannt. Und der wusste ja genau, was das alles bedeutet. Insofern war das vollkommen klar, was da abgeht. Und damit war klar, es wird gebaut. Und das Einzige, was vielleicht nicht wirklich ganz klar war, ist eben, wann genau und wie das im Einzelnen ablaufen würde. Das ist auch sicherlich dann noch in der Zeit danach erst erfolgt und durchgeführt worden. Federführend übrigens war dafür Erich Honecker und der hat das ganze Ding durchgezogen. Und der Mauerbau selber, der 13. August wird natürlich immer da als Stichtag genannt, aber der hat ja natürlich viel länger gedauert. Also für mich wird die Mauer weitergebaut bis zur Installation von Selbstschussanlagen viele Jahre später. Und sie ist ja immer wieder modifiziert worden mit noch neuen Grenzstreifen und dass man da wohnen durfte und nicht wohnen durfte. Und sie haben die Mauern, die Fenster zugemauert, sie haben die Türen zugemauert, sie haben also Laufleinen für Hunde etabliert. Mhm. Also es war ja hinterher, das ist ja, da gibt es ja Bilder und Filme, da denkt man ja, das kann nicht wahr sein, was dort
was sie für einen Aufwand auch getrieben haben.
Ja, unglaublich. Unglaublich.
Ja, aber das war wahrscheinlich, waren sie dann irgendwann auf der Spur, also nach 1961 waren sie irgendwie auf der Spur, wir müssen das Ding hier beibehalten, Veränderung ist nicht mehr möglich, so ein bisschen wie ja, große Politik, ne? Der Tanker hat sich in Bewegung gesetzt und jetzt fährt er und niemand hat mehr die Kraft, das Steuer rumzureißen, ne?
Ja.
Weil die müssen ja sehr früh gesehen haben, dass das eigentlich Unfug ist, was sie da machen.
Nein, das haben sie nicht. Also das ist, also
aber das ist so eine reine Kostenfrage am Ende. Also die müssen doch relativ früh schon gesehen haben, dass das ist nicht bezahlbar, was wir hier tun.
Ja, das haben sie nicht gesehen, weil das andere wichtiger war. Man muss halt Aufwand betreiben, um sich selbst zu schützen. Die Nazis haben unendlich Millionen viele Menschen verfolgt, aus völlig sinnfreien Gründen. Die haben einfach nur gedacht, das sind unsere Gegner, die müssen wir verfolgen. Das hat einen unglaublichen Aufwand bedeutet, der letzten Endes auch mit ihrer Niederlage herbeigeführt hat. Mhm. Also solche Systeme, ja, wie soll ich sagen, die funktionieren fast von selber. Die sind einfach self-fulfilling prophecies und dann machen die das. Also, ich sage einfach mal so, das ist, natürlich ist das eine Bankrotterklärung. Natürlich ist es ein Ansatz zu sagen, das ist eine einzige Katastrophe. Auf der anderen Seite kann ich dir jetzt sagen, du hast Mauern in Belfast.
Ja.
Du hast eine Mauer zwischen Jordanien und Israel. Du hast eine Mauer zwischen Nord- und Südkorea. Mhm. Und die stehen mittlerweile viel länger als die deutsch-deutsche Mauer. Die Israelis bauen jetzt auch Tunnelsperren, ja. Die graben einfach die Erde auf und sagen, diese Palästinenser, die bauen hier irgendwelche Tunnel und schießen dann in und so weiter. Du weißt, was da ist. Das ist einfach eine Methode, sich zu verteidigen. Soweit verstehe ich das auch alles, aber das, was eben bei der DDR das Besondere war, dort war es keine Mauer zur Verteidigung, sondern eine Mauer, um zu verhindern, dass die Leute abhauen.
Na, die koreanische Mauer ist, glaube ich, aber auch eine Da sperren die ihre Leute ein. Ich glaube nicht, dass noch jemand in Nordkorea leben würde, wenn da eine Grenze überschreitbar wäre.
Ja, das kann mittlerweile so sein. Aber damals war es natürlich die von den, ja, vom Westen und Osten geplante Abtrennung. Und da war es einfach Schutz. Aber gut, da ist es vielleicht eine Mixtur, das kann schon sein. Aber in Belfast, das ist eine Schutzmauer. Ja. Und die ist 7 Meter hoch, das ist auch irrsinnig, ja. Also
das Ding steht da noch? Also ich,
natürlich.
Hab ich ewig nicht mehr drüber nachgedacht.
Ja, natürlich.
Ich hätte gedacht, die hätten so dann irgendwann zum Good Friday Agreement irgendwie abgebaut.
Nee, die steht noch. Aber ist auch, ich sag nur, das ist mit Mauern, das sind immer Bankrotterklärungen, weil du einfach merkst, es geht nicht anders. Und das ist eine Katastrophe. Wenn du diese Erkenntnis hast, das ist eigentlich eine Katastrophe. Aber die hatten sie nicht, jedenfalls nicht in dem Moment. Und ich denk mal einfach so unter uns, ich könnte mir schon vorstellen, dass so Typen, die dann später was zu sagen hatten, Honecker oder Egon Krenz oder Modrow oder so, ja, die, so, ob die beim Gläschen Wein im heimischen Garten nicht auch gesagt haben, irgendwie ist das Kacke, was wir hier machen. Irgendwie funktioniert das nicht, weil die Leute sind trotzdem unzufrieden. Wir sind trotzdem wirtschaftlich endlose Lichtjahre hinter dem Westen. Unsere Maschinen funktionieren nicht, weil wir nicht genug Schrauben haben und so weiter. All diese Katastrophen. Wir haben, unsere Innenstädte sehen aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch.
Ja, wobei, das scheinen sie ja von solchen Leuten wie Honecker ganz gut ferngehalten zu haben auch, ne? Also so.
Das kann auch sein, aber.
Schön Fassaden gestrichen und sowas.
Naja, das haben sie bei Ceausescu besonders gemacht. Die haben so rosige Holzäpfel in die Bäume gehängt, damit er dachte, wir haben eine gute Apfelernte. Aber dass die, wenn sie dazu gesessen haben, und ich meine, das sind ja jetzt nicht alles Bimsbirnen gewesen, das war ja nicht alles Doofe. Hm. Aber sie waren natürlich auch dann Gefangene ihres Systems, ihrer Politik, ihres eigenen gesellschaftlichen Statuses, und damit haben sie das einfach weitergemacht. Und das ist eigentlich das Furchtbare daran, weil sie haben Millionen Menschen geschadet. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir uns das gar nicht vorstellen können.
Und zwar für nix und wieder nix.
Für nix und wieder nix. Und ums nur einfach so ums Prinzip. Und das finde ich wirklich, das ist einfach eine Katastrophe.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitte.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 9. August 2021, da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.